Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 292. Podcast-Folge, welche wir am Montag, dem 5. Mai aufnehmen. Und wie gewohnt analysieren wir das vergangene Spiel unseres HSV in Darmstadt und schauen auf das kommende Spiel zu Hause gegen Ulm. Eure heutigen Hosts sind Nando,
Lasse
und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Ja, das Trainerkarussell dreht sich immer schneller in der zweiten Liga. Fürth entließ heute am Montag seinen Trainer, um einen neuen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt zu setzen. Noch früher agierte der erste FC Köln, die einen Tag nach dem 1:1 gegen Schlusslicht Regensburg Gerhard Struber und Sportgeschäftsführer Christian Keller freigestellt haben. Und dann wurde heute auch noch bekannt gegeben, dass nun Friedhelm Funkel für die letzten beiden Spiele den FC übernimmt. Und ich hatte euch ja auf die Reise geschickt in den packenden Aufstiegskampf. Köln hatten wir dabei nicht im Fokus, sondern Lasse hatte den Schocker des Spieltages mit Magdeburg gegen Münster, Lars das Duell des hartnäckigen SV Elversberg in Nürnberg. Und meine Augen und Hoffnungen ruhten auf Schalke, die den SC Paderborn empfingen. Aber zuerst einmal hören wir, was Birger zu Braunschweig gegen Düsseldorf zu sagen hat. Die Fortuna konnte nicht gewinnen und ist damit eine der Mannschaften im Aufstiegskampf, die uns nicht mehr überholen können.
Moin zusammen. Ja, meine Reise ging nach Braunschweig an die Hamburger Straße, wo ich eine Mannschaft gesehen habe, die für den Klassenerhalt gekämpft hat, gegen eine Mannschaft, die eigentlich alles tun musste, um im Aufstiegsrennen auch mitreden zu sollen oder zu wollen. Und ja, im Endeffekt, die Mannschaft, die für den Klassenerhalt kämpft, haben sich sehr gut geschlagen, haben einfach die Fortuna den Ball überlassen, mehr oder weniger, deutlich mehr Ballbesitz für Fortuna, in großen Teilen des Spiels, aber Fortuna wusste damit nichts, womit sie anfangen können. Braunschweig dann im Umschaltspiel verdammt gefährlich. Ryan Philipp auch, der wieder mal ein Tor macht nach einem Umschaltmoment. Und dann einfach Braunschweig insgesamt über das ganze Spiel dann auch der verdiente Punktgewinn für die. Vielleicht hätten es 3 sein müssen, weil auf die unterliegenden Parameter geguckt. Viel Ballbesitz für Fortuna, aber nichts Zählendes daraus. Die kommen auf, ich habe jetzt die Chancen beim Weißkopf nachgeguckt, die kommen auf 2 Großchancen im Spiel, machen daraus dann auch die 2 Tore, die dann zählen. Braunschweig mit 2,69 XG, also für die massiv an Großchancen verarbeitet, leider nicht verwandelt. Deswegen bleibt es unten spannend. Braunschweig mit Matchball und die Oberhand, also die haben es noch richtig in der eigenen Hand, ob sie jetzt sicher noch ein Jahr zweite Liga spielen wollen. Und für die Fortuna hätten die 2 Punkte richtig Gold wert sein können. Jetzt wird's richtig schwierig, aber es sind ja noch 6 Punkte zu vergeben. Also keine von beiden Mannschaften konnten mit einem Unentschieden richtig was anfangen. Und am Ende blieb es dann bei einer Punkteteilung. Und jetzt sitzen beide irgendwie immer noch nicht richtig erfolgreich. Zumindest Fortuna kann mit dem Punkt am wenigsten einfangen, weil ich glaube, Braunschweig hätte auch vor dem Spiel 1 Punkt gegen Fortuna genommen. Also damit bleibt es dabei, es bleibt unten spannend und es bleibt im Verfolgerduell spannend, obwohl Fortuna jetzt nicht in der Pole Position ist.
Ja, und von einer Mannschaft, die uns nicht mehr überholen kann, dank unseres Torverhältnisses, zu einer, die es rechnerisch definitiv noch kann. Das ist Paderborn, denn die gewann am Freitagabend auf Schalke mit 0:2. Und mit diesem Spiel endete die eh schon zum Saisonende befristete Amtszeit von Kees van Wonderen frühzeitig, denn Schalke entließ seinen eben zum Ende der Saison scheidenden Coach nach dem Spiel, also die nächste Trainerentscheidung an diesem Spieltag. Wir haben in den letzten Wochen viel über den Aufstiegskrampf aller Kandidaten gesprochen und auch Paderborn brauchte lange, um richtig ins Spiel zu finden und wirkte sehr überhastet und nervös. Der Druck bei Paderborn, zwingend punkten zu müssen, war spürbar, während Schalke mal wieder den eher leblosen Auftritt hinlegte wie in großen Teilen der Saison. Also Torwart Hekeren bewahrte Schalke lange vor einem Rückstand, denn ab der 17. Minute drehte Paderborn mächtig auf, erhöhte den Druck, erspielte sich nun diverse Chancen. In der 40. Minute fiel das aus Paderborner Sicht erlösende 0:1, aus meiner Sicht auch verdient. Und dank eines perfekten Starts nach der Pause und dem 0:2 in der 48. Minute war die Messe gelesen. Paderborn hatte noch genug Chancen, um das Spiel deutlicher zu gestalten, hat sich dann auch wirklich gesteigert und bringt jetzt ein Stück weit auch dieses Rüstzeug mit, um sich die wichtigen Punkte auch zu erspielen, weil sie sich in diese Partie auch hineingearbeitet haben und sicherlich jetzt noch mehr Mut geschöpft haben dürften. Insbesondere, Lasse, weil Magdeburg den wohl größtmöglichen Dämpfer erhalten hat im Aufstiegskampf.
Ja, das war ein absolut gebrauchter Tag für Magdeburg. Und eine Gala für Preußen Münster. 12. Minute 1:0 Münster, 15. Minute 2:0 Münster. Magdeburg nach 30 Minuten mit der ersten richtigen Chance. Aber Münsters Keeper ist da auf dem Posten gegen Burcu. Und ja, nach einem Konter von Münster, dann ein Elfmeter und Münster macht ihn rein und es steht 3:0. Und dann geht es mit 3:0 in die Halbzeit. Magdeburg wirklich, also katastrophal, muss man sagen. Dann fällt sogar noch das 4:0 mit einem absoluten Traumtor. Die Münsteraner nehmen den Magdeburgern den Ball im Mittelfeld, den sie da dumm verlieren. Und dann schießt Mees aus 32 Metern über den Torwart in den Kasten. Man kann doch nicht mal sagen, dass der Torwart zu weit draußen stand, weil in der Situation rechnet eigentlich niemand damit. Und er schießt ihn rein und steht es, wie gesagt, 4:0. Und in der 54. Minute, also sogar noch relativ früh in der zweiten Halbzeit, fällt dann wieder das 5:0 sogar für Münster, weil Magdeburg halt weiterhin wirklich dilettantisch verteidigt. Da war nichts zu holen an dem Tag. Und Magdeburg war danach halt noch bemüht, irgendwie so ein bisschen Kosmetik anzuwenden und irgendwie noch ein Tor zu erzielen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und 3 Minuten vor Schluss dann auch noch eine Weltklasse-Parade vom Münsteraner Keeper, der danach einem Kopfball vom eigenen Spieler, der den Angriffsruf von Magdeburg klärte, auf das eigene Tor köpft. Und wie gesagt, also diese Parade, wenn das nicht irgendwie das unwichtige Ding gewesen wäre, was eventuell noch reingegangen wäre, wäre das in jedem anderen Spiel, hätte jeder gesagt, was war das denn für eine Parade? Weil das war wirklich, der war wirklich noch mit einem Nü der Fingerspitzen dran und lenkt den Ball um den Kasten. Das klappt natürlich dann auch wahrscheinlich nur an einem so einem Tag. Und ja, so halten sie die Null und bescheren ihren Fans, die wahrscheinlich unfassbar Auswärtsfahrt, weiß nicht, ihres Lebens, kann man vielleicht sagen, oder auf jeden Fall seit Ewigkeiten. Ja.
Krass.
In Nürnberg fand ich eine Sache geil und das waren die Heimtrikots. Also
überragend. Mega, absolut.
Ne? Oder? Wenn ich Nürnberg-Fan, würde ich mir kaufen.
Absolut. Ganz kurz zum Münsterspiel, weil du gerade den Torwart von Preußen erwähnt hast, der da so überragend hält. Für den hat es nicht gereicht in die Kicker-Elf der Woche, aber 7 seiner Mannschaftskollegen, also ich habe gedacht, das ist ein Grafikfehler, aber es sind 7 Münsteraner in der 11 des Spieltags beim Kicker. Das habe ich so auch noch nie gesehen in der Dichte.
Krass, ja. Die waren aber auch wirklich gut, das muss man
absolut
sagen. Absolut. Darmstadt war Katastrophe, aber Münster war auch wirklich... Die sind komplett über sich hinaus.
Ich habe das auch gesehen, das Spiel. Und das hatte Anfang der zweiten Halbzeit, als dann das 4:5:0 fiel, so ein bisschen was von Brasilien gegen Deutschland bei der WM 2014.
Stimmt.
Totaler Meltdown.
Recht,
die haben sich angeguckt, die Magdeburger, wie die Brasilianer damals im WM-Halbfinale. Ja, in Nürnberg, Anlass für die tollen Trikots, war ja der 125. Geburtstag des Clubs. Und da war nur leider ein Gast eingeladen, der keine Gastgeschenke mitgebracht hat, sondern der es ernst meint. Und der zu Beginn in einem Spiel, was in der ersten Halbzeit ja relativ arm von Highlights war, zumindest bis kurz vor den Pausenpfiff, jederzeit eigentlich gezeigt hat, dass er da gerne was mitnehmen möchte in Nürnberg. Trotzdem ist es dann kurz vor der Pause Antist, der per Fallrückzieher, ein super Tor, das 1:0 für den Club macht. Ja, schmeichelhafte Führung. Eigentlich war das jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo ich jetzt gesagt hätte, da hat sich eine Mannschaft hervorgetan zur Pause. Aber die SV Elversberg kommt nach der Pause zurück mit dem Selbstverständnis wieder auf den Platz. Wir drehen hier das Spiel. Da merkt man einfach, dass die völlig befreit spielen. Da ist überhaupt nicht im Kopf ein, oh Gott, wir könnten hier irgendwas erreichen, was nicht mal wir selber uns zu träumen gewagt haben. Die spielen einfach und die bleiben bei sich, um es mal mit den Worten des ehemaligen Trainers des HSV zu sagen. Und die drehen dieses Spiel, werden in der zweiten Halbzeit zur dominanten Mannschaft und gewinnen am Ende verdient mit 1:3. Beim Club verhageln die Party. Statistisch ist das Ganze jetzt nicht so ein Halligalli gewesen. Ich glaube irgendwie 0,8 zu 0,7 XG. Aber das ist passiert dann auch in so Spielen, wo es so Traumtore gibt. Ein Fallrückzieher von Nürnberg, ein traumhafter Schuss ins Kreuzeck zum Ausgleich von Elversberg. Das sind natürlich keine großen XG-Bringer. Aber unterm Strich ein hochverdienter 1:3 Auswärtssieg für Elversberg, die für mich das gefährlichste Team im Rückspiegel des HSV sind. Und wenn wir noch einmal auf die Feierlichkeiten beim 1. FC Nürnberg gucken, Jubiläumswochenende, tolle Trikots und nicht nur die Herren, mit einer bitteren 1:3 Heimniederlage, sondern auch die Frauen des 1. FC Nürnberg, die ja schon als Aufsteigerinnen in die Bundesliga feststehen, Glückwunsch dazu, verlieren am Jubiläumswochenende ihr Heimspiel in der 2. Frauen-Bundesliga mit 0:2 gegen den Hamburger Sportverein.
Und jetzt kommen wir zum männlichen Sieger des Spieltages, nämlich zu unserem HSV Herrenfußball. Ein Sieg, der sämtliche Dämme brach bei Mannschaft und Fans, eine emotionale Befreiung und in der Höhe auch ein Statement, wonach es zu Beginn noch nicht aussah. Personell entschied sich Polzin für Balde anstelle von Sahiti auf der rechten Seite. Miro Muheim war zurück auf seiner Position und Hefti dafür auf der Bank. Und zentral bekam Königsdörfer neben Reis eine Chance und vorne natürlich dann Davy Selke. Lars, von Beginn an spielte Darmstadt wie erwartet, aber der HSV eher nicht, denn da hatte Merlin Polzin eine etwas andere Idee.
Ja, das stimmt. Und wir machen ja jetzt hier keine minutiöse Nacherzählung des Spiels oder lesen den Ticker vor. Die meisten von euch werden das Spiel auch vermutlich sogar in voller Länge gesehen haben. Deswegen, ihr kennt ja auch so ein bisschen die Storyline oder die Entwicklung, wie sich das Spiel so dann dahergetragen hat. Losgelöst betrachtet ist diese Anfangsviertelstunde alles andere als typisch für diese Partie, würde ich sagen. Darmstadt, ja, begann wie erwartet auch hochstehend. Also ich meine, sie standen bei 52 Metern relativ hoch, machen auch einen recht hohen Druck auf den HSV mit einem PPDA, also einem Pressingwert von 10 in der Anfangsviertelstunde. Und ja, diese erste Drangphase gehörte merklich der Heimmannschaft, gehörte merklich Darmstadt 98. Allerdings ohne, dass man beim HSV das Gefühl hatte, dass da eine Lethargie ist oder dass es an dem notwendigen an der notwendigen Einsatzbereitschaft fehlen würde, um dort dagegen zu halten, gegen eine Mannschaft, die einem viel abverlangt, auch gerade physisch viel abverlangt. Und bestes Beispiel so aus der Anfangsphase ist da für mich der, naja, Meinungsaustausch, möchte ich es mal nennen, zwischen dem Darmstädter Förster und Miro Muheim. Da waren Akteure, und das ist ja nur ein Beispiel, da waren im Grunde 22 Akteure auf dem Platz, die dieses Spiel auf ihre Seite ziehen wollten und das Ding gewinnen wollten. Und ja, der HSV, das belegen ja dann auch die Interviews, die wir nach dem Spiel zu hören bekommen haben, hatte sich auch taktisch anders formiert und das Spiel anders angehen wollen, als es eigentlich sozusagen die Grundidee dessen war, wie wir in den vergangenen Wochen und Monaten Fußball gespielt haben. Gar nicht mal so hoch agierend, eher tiefer und sattelfester stehend und den Gegner erst richtig konsequent anlaufen, so ab der Mittellinie. Das war das, was in den Interviews hinterher auch von den Spielern als auch von den Trainern so genannt wurde. Interessanterweise, so habe ich es auch empfunden, es war Darmstadt, die aktiver wirkten in der Anfangsviertelstunde. Wenn ich jetzt mal auf die unterliegenden Parameter, würde Bürger sagen, im Y-Scout-Report gucke, gibt das so gar nicht so recht her. Wir haben zwar relativ tief gestanden, auf nur 40 Metern vor unserem Tor, hatten aber beispielsweise mit 7,4 den höchsten PPDA, den höchsten Pressingwert des HSV im gesamten Spiel. So fühlte sich die Anfangsviertelstunde ehrlich gesagt überhaupt nicht an aus HSV-Sicht. Auch nicht, dass wir in der ersten Viertelstunde mit 58% unseren höchsten Ballbesitzwert der gesamten Partie hatten. Auch das war subjektiv, vom Eye-Test würde Bürger sprechen, für mich eigentlich gar nicht so, dass das zueinander passte. Nennenswerte Offensivaktionen gab es in der ersten Viertelstunde eigentlich nur den einen Schlenzer von Korridor von Darmstadt, der war, glaube ich, außerhalb des Strafraums oder von der Strafraumgrenze. Den legt er unplatziert am Kasten vorbei. So richtig Torgefahr gab es da nicht, vom HSV überhaupt nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass das Spiel eigentlich sehr zweikampfintensiv ist, relativ hektisch ist, ohne dass eine Mannschaft klar das Heft des Handelns in der Hand hat. Und ich habe mir an der Stelle gedacht, oh, genau das, was wir hier auch rausgearbeitet haben in der vergangenen Woche, das ist ein Spiel, was noch so ein bisschen sich in der Waage hin und her bewegt und es dahin kippen wird, wo das erste Tor fällt. Das war eigentlich so zum Ende der ersten Viertelstunde, dass ich einfach gedacht habe, Hauptsache wir sind's, Lasse. Wie ging's weiter?
Ich kann ja eigentlich nur zustimmen, was du gesagt hast. Was mir extrem vom Fernseher aufgefallen ist, es liegt natürlich auch immer so ein bisschen dran, wo die Mikros und wie die Mikros positioniert sind, dass Darmstadt mega eklig gallig war. Also Florian Kohfeldt hat seine Mannschaft, auch wenn es da eigentlich um nichts mehr ging in dem Spiel, richtig heiß gemacht anscheinend in der Kabine. Ich weiß nicht, was der da für Voodoo betrieben hat. Also ja, also bei jeder Aktion nur am Pöbeln, dann diese Situation mit Förster gegen Muheim auch. Ich hab bei Blue Sky geschrieben, Förster wird das Spiel nicht zu Ende sehen, weil der war so auf Zinne. Die waren alle von Darmstadt so auf Zinne. Und die HSV, was mir positiv aufgefallen ist, dass die HSV-Spieler zwar körperlich dagegen gehalten haben, aber sich nicht haben von dieser ekligen, galligen, hektischen Art anstecken lassen. Man hat gemerkt, dass der HSV darauf bedacht war, das Spiel ruhig zu halten und deshalb halt auch, denke ich mal, diese Gangart, die sie gewählt haben, auch weiter fortgeführt haben. Also sie haben sich nicht von dieser wirklich bei jeder Aktion pöbeln, bei jeder Aktion scheitert Florian Kohfeldt von der Seite rein, die haben sich davon nicht anstecken lassen. Und du hast gesagt, es war am Anfang sehr ausgeglichen. In der Phase, die ich jetzt beschreibe, die würde ich auch zweiteilen tatsächlich. Da war es am Anfang so, dass Darmstadt plötzlich stärker wurde und sich dann doch hat Chancen rausspielen können. 16. Minute zum Beispiel, Korridor mit einem Kopfball auf Tor. Und besonders der war auch wirklich so auf Zinne. Der hat nur gepöbelt die ganze Zeit und war die ganze Zeit am Lamentieren mit den HSV-Spielern, mit dem Schiedsrichter, mit der Welt, keine Ahnung. Und ja, 17. Minute dann die nächste große Chance von Darmstadt. Man muss sagen, das kann eigentlich schon fast ein Tor sein. Größte Chance im Spiel bis dahin. Lindberg setzt den Abpraller neben das Tor. Verstehe ich nicht ganz. Eigentlich war der Winkel gar nicht so schlecht, aber er trifft ihn nicht so richtig. Also mit Pech ist es dann auch das 1-0. Und dann hast du gesagt, dann erzielen die das erste Tor und dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Aber trotz, dass Darmstadt diese beiden Chancen hatte, hielt der HSV, wie wir es auch eben gesagt haben, richtig gut körperlich dagegen und blieb bei sich. Nochmal um Tim Walter zu...
Grüße.
Um Tim Walter nochmal zu erwähnen hier. Ja, 20. Minute, dann zwei Ecken für den HSV. Die erste geht komplett durch den Strafraum an HSV-Spieler und Feind vorbei. Aber ein Darmstädter war zuletzt am Ball. Und bei der zweiten Ecke wird es dann halt schon gefährlich, weil es da so ein bisschen Flipper im Strafraum gibt und Darmstadt in meinen Augen so ein bisschen Glück hat, dass der Ball da so souverän, in Anführungszeichen, von Darmstadt rausgeklärt werden will. Und der HSV wirkte für mich jetzt nach diesen beiden Ecken und dieser Phase wieder gefährlicher als in der Anfangsphase dieser 15 Minuten, ohne, wie nochmal zu sagen, die defensive Grundhaltung zu vernachlässigen, weil das war der Schlüssel. Und eine Druckphase könnte man sagen, eine Druckphase muss man sagen, denn die nächste Ecke von Miro Muheim geht genau auf den Kopf von Reis, der köpft ihn ein und das war so eine wichtige Führung. Ich habe hier wirklich, ich hab das Haus zusammengeschrien. Und Floco wieder am Pöbeln nach diesem Tor. Keine Ahnung, was er da gesehen hat. Da war nämlich gar nichts. Also war nichts, was man hätte irgendwie monieren oder abpfeifen können. Aber er ist da komplett ausgeflippt. Also
er muss einen Betrug gesehen haben, um ihn zu zitieren.
War das, wo er Betrug gerufen hat? Mhm. Also albern, also wirklich, sorry. Also, ja, die sind alle unter Adrenalin und er hat die Leute heiß gemacht. Aber das ist doch weltfremd, sorry. Na gut. Aber ja, dann endet diese Phase damit, dass Magdeburg wechseln muss.
Darmstadt?
Darmstadt wechseln muss. Papela kommt vor Bueno, weil der eine Oberschenkelverletzung hatte. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, irgendwie irgendwas auf dem Rasen, ein Spielfeldfüller, wo er irgendwie hängen geblieben ist. Dann zog sie mal richtig so hinten rein in den Oberschenkel. Und dementsprechend musste er ausgewechselt werden. Und die letzte Aktion in dieser Phase war dann noch ein Zusammenprall von Balde mit Vukotic. Aber ich sehe auch Positives da drin. Es gab zwar eine Behandlungsphase von Balde, der dann auch noch bis zu Ende der ersten Halbzeit weitermachen konnte. Man merkte aber in dieser Aktion, dass alle HSV-Spieler wirklich alles reingeworfen haben und versucht haben, jede Aktion zu Ende zu spielen. Und das ist das, was ich auch aus dieser Aktion von Balde, der sich da dann leider so ein bisschen verletzt anscheinend, auch rausnehme, dass da keiner wirklich aufgesteckt hat, sondern alle haben alles reingeworfen.
Ja, ich würde mal eine Klammer drum machen. Auch mit der letzten Viertelstunde und dem, was ihr zu den ersten 30 Minuten gesagt habt. Denn ich fand es sehr auffällig, dass wir, wie ihr es gesagt habt, als Mannschaft insgesamt deutlich tiefer standen als üblich. Zumindest mit unserer letzten Kette sind wir eigentlich selten bis zur Mittellinie aufgerückt, was untypisch ist für unser Aufbauspiel. Darmstadt, klar, wie erwartet. Volle Attacke, hohes intensives Pressing gegen den Ball bis hin zu Heuer Fernandes. Und der HSV versuchte sich dann eben mit langen Bällen zu helfen über diese Pressingketten und insgesamt in den ersten 30 Minuten, trotz des Einsatzes, den ihr auch betont habt, war der HSV für meinen Blick doch nervös. Denn sie suchten kaum dieses progressive Passspiel, hatten auch bei den langen Bällen so eine gewisse Ungenauigkeit und dabei und kaum Passagen, bei denen der Ball mal ruhig zirkulierte, was natürlich dazu führte, dass unsere offensiven Spieler wie Ramsey und Dompe eben kaum im Spiel waren. Aber dann gab es eben nach dieser Führung einen kleinen Switch im Momentum in diesem Spiel. Und das ist auch ein bisschen entscheidend für jetzt die Schlussviertelstunde. Denn aus meiner Sicht, auch dann auch für den Verlauf der zweiten Halbzeit. Denn die Führung sorgte beim HSV dafür, dass man nun entkrampfter spielte. Zwar weiter mit der Intensität und Leidenschaft, aber ich habe unsere Spieler irgendwie ein Stück weit befreiter gesehen und plötzlich wurden die Räume für das Umschaltspiel deutlich besser gesehen und versucht zu nutzen. Es wurde präziser im Aufbauspiel, im Passspiel. Und Darmstadt wurde wilder, wirkte noch aggressiver, so richtig hochgepusht, emotional, gallig, nicklig. Und ich fand, dadurch verloren sie auch ein wenig den Faden. Also dieses viele Lamentieren, jeder Zweikampf, jeder Pfiff wurde von der Diskussion begleitet und oder von Kommentaren, die man halt sehr gut über die Außenmikrofone bei Sky hören konnte.
Ja, das war, ganz ehrlich, ich erinnere mich an kein Spiel, wo ich das so krass gehört habe bis jetzt.
Ich habe halt erst gedacht, das wäre spezieller Unterton für mich in Wien, aber nein, das war wohl offensichtlich insgesamt bei Sky zu hören. Ich habe mich kaputt gelacht. Das ist doch Betrug! Ja, herrlich. Aber ja, auch wenn das Spiel weiter unruhig war, so habe ich den HSV jetzt deutlich ruhiger und sachlicher wahrgenommen, mit der Idee, Darmstadt weiterkommen zu lassen und diese kleinen taktischen Anpassungen der Spielweise, insbesondere natürlich mit der Führung im Rücken, waren hier ein Stück weit der Schlüssel, um sich selbst auch ein bisschen zu beruhigen. Zum einen haben wir Selke im eigenen Ballbesitz teils auf den Außenbahnen gefunden für die langen Bälle und er zog halt diesen Abwehrhünen Vukotic, der über 2 Meter groß war, aus dem Zentrum mit auf den Flügel, wodurch da natürlich diese Räume für unsere schnellen Spieler wie Königsdorfer, Baldé und Dompe entstanden. Und auch das nicht so hohe Pressing des HSV, das war etwas, was Darmstadt nicht erwartet hat, genauso wie eben Selkes Positionierung und auch die Pressingzonen. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Hatzi Kadunic, für den dann Schonlau in der 44. Minute reinkam und auch hier sofort von Ludovic Reis die Kapitänsbinde überreicht bekam. Und der HSV also mit 0-1 vorne zur Halbzeit, weil sie aus meiner Sicht die cleverere Mannschaft waren, weil sie variabel agierten und aus meiner Sicht das Spiel auch genauso angenommen hatten. Auch wenn die ganzen Zahlen, die ich jetzt mal weglasse, für die Linien sprechen. Ich war zwar weiterhin nervös, Lasse, aber rein taktisch war das für mich alles in Ordnung. Trotzdem musste Polzin ein zweites Mal wechseln und Baldé rausnehmen, der über Schwindelgefühle klagte nach diesem Sturz im Zweikampf. Aber trotzdem, die taktische Grundordnung mit 0-1 blieb in der zweiten Halbzeit gleich aus meiner Sicht zu Beginn.
Ja, da habe ich auch nichts anderes gesehen. Jetzt zur Entwarnung, ich habe noch nicht gehört, dass Baldé jetzt irgendwie verletzt ist. Ich glaube, der konnte heute ganz normal mittrainieren. Also das war nur eine Vorsichtsmaßnahme innerhalb des Spiels. Ja, der HSV stand zu Beginn der zweiten Halbzeit im gleichen System, auch in diesem 4-3-3, auch mit dieser gleichen Aufteilung. Aber er stand etwas höher als zu Ende der ersten Halbzeit. 51 Meter im Schnitt. Und man gewann tatsächlich zu Beginn der zweiten Halbzeit 62% der Zweikämpfe, was der Höchstwert von beiden Mannschaften im Spiel war. Also man wusste schon direkt, der HSV ist wach nach der Halbzeit, er wusste, worum es geht. Und es war aber trotzdem für mich so ein bisschen so ein erneutes Abtasten beider Mannschaften. Keiner ging wirklich Risiko. 50. Minute gab es dann sehenswerten Konter vom HSV, bei dem Ramsey den Pfosten trifft. Das wäre auch abseits gewesen, da Mikkel Bronsis total unnötig den Ball berührt. Das war schade, weil das wäre ein echt schönes Tor gewesen.
Hm? Er hat ja die Beine aufgemacht, er wollte ihn durchlassen und kriegt ihn halt da dran.
Ja, genau. Ja, und obwohl man eben, wie erwähnt, etwas höher stand, konzentrierte man sich weiterhin hauptsächlich auf die schnellen Gegenstöße und auf die Konter. Ich finde, es ergibt in dieser Phase des Spiels, kurz nach der ersten Halbzeit, man führt 1-0, will erstmal gucken, was der Gegner macht, ergibt es auch Sinn, da jetzt nicht volles Risiko zu gehen und erstmal zu gucken und auf Konter zu setzen. 57. dann die einfache Aktion von Ramsey.
Ja.
Also da er vergibt nach tollem Anlauf und toller Hereingabe von Mikkel Bronsis. Eigentlich ein Tor, wo man sagt, den muss er eigentlich machen. Ja, und 58. Minute aus der dementsprechenden Ecke, aus dieser Aktion, dann halt die komplizierte Aktion, die er mit dem Rücken zum Tor reinmacht. Er nimmt den Ball mit der Hüfte oder dem Bauch so ein bisschen an und spitzelt dann im Fallen den Ball am Torwart vorbei ins Tor. Also wirklich
rückwärts.
Rückwärts, Weltklasse. Und ich finde, diese beiden Aktionen beschreiben den Spieler Ransford Königsdörfer perfekt. Auf jeden Fall in seiner HSV-Zeit. Die Dinger, wo du sagst, den musst du machen, Junge, die vergibt er leider noch zu oft. Aber dann sind da manchmal so Sachen, wo du denkst, das ist halt schon dann auch fast schon Weltklasse-Niveau. Ja, würde er die einfachen machen, würde er wahrscheinlich hier bei uns spielen. Weil die Dinger, die er dann macht, diese Weltklasse-Aktionen, sind halt schon mit der Zunge schnalzen. Ne? Und noch eine Info, der Ball, der dann auf Ramsey kam vom eingewechselten Schonlau.
Ja, und ich glaube, bei warum Ramsey die nur die schweren machen kann, ist ja klar. Habt ihr mal versucht, Eierwaffeln von the scratch zu machen? Das ist nicht ganz so einfach. Und wenn man die Waffeln auf die 1 setzt, macht man eben die schweren Tore. Die leichten, das Ding im Supermarkt kaufen kann jeder. Nein, du musst die schön von vornherein backen. Dann! Und das ist halt unser Ramsey. Herrliches Bild vom HSV übrigens, wie sie ihn da in der Küche mit den Eierwaffeln da gepostet haben. Ein Traum. Das Tor in der 58. Minute war natürlich die finale Befreiung für den HSV.
Da habe ich noch lauter geschrien, by the
way. Ey, da war auf dem Feld war das so ersichtlich. Ich meine, da merkte man, was für ein Felsbrocken da von den Spielern abgefallen ist. Und der HSV blieb aber trotz dieser ja, breiten Brust, die plötzlich rauskam, die auch so sichtbar war für mich vorm Fernseher, seiner taktischen Linie treu. Wir haben auf 0-2 erhöht, wir gehen sofort wieder in die kompakte, tiefe Staffelung, ziehen uns wieder zurück und pressen Darmstadt wieder erst ab der Mittellinie und haben uns wieder angeschaut, wie die Linien versuchten, noch hektischer und hitziger das Spiel zu gestalten und wir blieben ganz cool. Die Mannschaft spielte zwar leidenschaftlich, mit unglaublicher Intensität, in jedem Zweikampf hielten sie dagegen, aber sie ließen Darmstadt einfach wütend und unkontrolliert nach vorne agieren und räumten das dann ab. Der HSV konnte das Spiel zwar nicht beruhigen, kam nicht in Ballbesitzphasen und gab die Bälle für meinen Geschmack ein Stück weit zu schnell wieder her, denn bis auf das Abseitstor von Dompe haben wir hier keinen nennenswerten Angriff, muss man dennoch hier Mitte der zweiten Halbzeit Folgendes festhalten. Zweikampfquote 55% für uns, Darmstadt 75% Ballbesitz. Und sie hatten zwischen der 60. und 75. Spielminute sich einen XG-Wert von 0,02 erspielt. Das sind zwei Abschlussversuche, nennen wir es mal. Und Polzin agierte dann zum richtigen Zeitpunkt. 74. Minute Dompe und Muheim runter, dafür Hefti und Ferai rein. Defensive Stabilität beibehalten, indem du mit Hefti nochmal jemanden hast, der auch einfach dann tiefer stehen sollte. Und mit Ferai einen weiteren variablen Tempodribbler. Taktisch in der Ordnung bleiben, Lars, aber jetzt sollte das Umschaltspiel mit einem frischen Ferai zum Game Finisher werden und aus meiner Sicht, weil unsere Mannschaft es auch einfach wollte.
Ja, der Plan ist komplett aufgegangen mit dieser Auswechslung. Also gerade Emmanuel Ferai möchte ich da hervorheben, der nicht nur mehr Impact auf das Spiel hatte in den etwa 20 Minuten, die er gespielt hat, als Jean-Luc Dompe im Grunde in seiner gesamten 70-minütigen Spielzeit. Das Tor, was er gemacht hat, war ja nun mal abseits in der Entstehung. Sondern auch, weil er, du hast es gerade gesagt, noch wieder variabler agiert hat. Er ist eben auch stark mal über den rechten Flügel gekommen, hat dadurch neue Unordnung in der Defensive bei den Linien geschafft. Und interessant auch an der Stelle, im gesamten Spiel, also über die 90 Minuten, hat der HSV nur einen von 23 Angriffen über unsere linke offensive Seite initiiert. Das ist ja völlig untypisch für unser Spiel mit Jean-Luc Dompe. Weniger als 0,01 XG haben wir über die linke Seite initiiert. Mit anderen Worten, da war nicht viel los. Als Ferai kam, der war gefühlt links hoch offensiv, rechts offensiv. Mal hat er sich aus der Zentrale die Bälle geholt. Der war frisch im Kopf, der war fit auf den Füßen und der hat einfach wie so ein Eichhörnchen, was über eine Wiese geflitzt ist, totale Unordnung in die Defensive gebracht der Lilien.
Das war der
Braunschweig-Ferai. Ja. So ein bisschen zwischen den Linien agierend und immer geguckt, immer eine Idee, immer ein Auge für den freien Mann. Also das war für mich auch der Wechsel, der dann endgültig das Spiel für uns auf die Zielgerade gebracht hat. Die letzte Viertelstunde des Spiels ist eigentlich relativ schnell erzählt. Sie beginnt mit der fünften gelben Karte für Sebastian Schonlau in der 75. Minute, der uns also gesperrt fehlen wird gegen Ulm. Da blicken wir separat später in dieser Folge nochmal drauf. Und dann ist es die 80. Minute, in der vorbereitet über die rechte Seite von Ferai Davy Selke im Zentrum das tut, wofür er Monat für Monat Gehalt aufs Konto bekommt vom HSV. Er ist genau da, wo er sein muss. Eine scharfe Hereingabe aus dem 5-Meter-Raum knipst er 3-0 und macht den Deckel auf das Spiel. Das war im Übrigen dann das Tor, wo mir richtig viele Steine vom Herzen gepurzelt sind, weil 10 Minuten vor Schluss 3 Dinger vor. Das war für mich der Drops, der dann gelutscht war. Was danach dem 3-0 für uns passiert, sind erstmal eine ganze Menge Wechsel. Dreimal wechselt Darmstadt. Wir bringen noch Bobby Glatzel für Rendsburg-Tibor Königsdörfer. Ein Hoch auf den, der so wechseln kann. Darmstadt steckte nicht auf. Es waren jetzt noch 5 Minuten zu spielen plus die Nachspielzeit. Aber es war weiterhin unsere disziplinierte Arbeit gegen den Ball, die im Grunde jede Darmstädter Offensivaktion in einem Bereich des Spielfeldes schon, ja, man möchte fast sagen, im Keim erstickt hat, dass wirklich da nichts anzubrennen schien und auch nichts angebrannt ist. Und dann war es eben Bobby Glatzel, der in der 95. Minute den Schlussakkord setzt und das 0:4 macht, dann auch direkt in Richtung des Gästeblocks jubelt mit einer Geste, die irgendwie, ich habe es im Vorgespräch hier, Nando schon gesagt, er hatte für mich was von so einem Einwinker am Flughafen, der einfach dem Pilot sagt, so, jetzt parken bitte, jetzt ist vorbei, jetzt ist aus. Überragend auch da wieder, wie die ganze Mannschaft hinrennt und sich freut. Das ist ein Kollektiv gewesen, was dort gewonnen hat. 4:0. Ja, die Schlussviertelstunde war dann so ein bisschen das, ja, es fühlte sich fast an wie ein Auslaufen, obwohl Darmstadt über einen XG in dieser Viertelstunde erspielt. Gibt mein Eye-Test auch wieder nicht her, aber Nein. Vollkommen egal. Es war dann am Ende ungefährdet. Da ist nichts ins Wanken geraten, nichts ins Wackeln geraten. Und ja, wir gehen mit einem 0:4 vom Acker.
Ja, und die Resilienz ist zurück. Und wir müssen der Mannschaft nach diesem Spiel wirklich hoch anrechnen, dass sie sich selbst aus dem Loch gezogen hat, in welche sie sich in den Vorwochen gestürzt hat. Es war so viel Wille zu spüren, so viel Einsatz. Lars, das ist ein beeindruckendes Statement gewesen.
Ja, und wo du jetzt gerade sagst, die Mannschaft zu würdigen und die Mannschaft zu loben, da möchte ich beim Chef dieser Mannschaft ansetzen. Und das ist Merlin Polzin, stellvertretend für das gesamte Trainerteam. Ja, ja. Das begann im Interview vor dem Spiel, wo er einen so klaren und aufgeräumten Eindruck für mich gemacht hat. Da war kein Phrasengedresche, da war keine Nervosität, denn das war das bis dato wichtigste Spiel seiner noch jungen Trainerkarriere. Und er wirkte trotzdem gelöst und vorfreudig, aber nicht negativ angespannt. Und wenn man dann mitbekommt, dass die gesamte Trainingswoche über schon Maßgabe für die Mannschaft war, in jeder Trainingseinheit, nicht das große Ganze zu sehen. Wir haben ja immer davon gesprochen, wie lähmend es sein kann, darüber nachzudenken, was könnten wir erreichen? Oder noch schlimmer, negativ gesagt, was könnte passieren, wenn wir etwas nicht erreichen? Dann wirkt das lähmend. Und was gemacht wurde vom Trainerteam mit der Mannschaft, war in jeder Einheit wohl unter der Woche schon, Dinge auf die kleinstmögliche Einheit runterbrechen. Jede gelungene Aktion, egal ob es ein banaler Pass über 5 Meter ist, ob es eine Grätsche ist, ob es ein Defensivkopfball ist, zu feiern, sich gegenseitig zu pushen. Und wenn man das dann gehört hat nach dem Spiel, das zieht sich von Minute 1 durch dieses Spiel wie ein roter Faden. Kleine einzelne Erfolgserlebnisse wurden von Beginn an von jedem Einzelnen, auch auf völlig abwegigen Positionen auf dem Feld, gefeiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch etwas, was gar nicht mal so die Kernidee war, aber was den Darmstädter auch tierisch auf die Nerven gegangen ist. Und was dann wieder dafür gesorgt hat, vielleicht, dass die noch ein bisschen weiter überdreht haben. Aber das Ziel, das gesamte Spiel in so viele kleine Mikroeinheiten runterzubrechen wie möglich und sich daraus dann aus kleinen Situationen das Selbstvertrauen holen, was es wiederum braucht für die nächstgrößere Aktion. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, weil es eben kein Zufall war, sondern als Herangehensweise an dieses Spiel so ein bisschen wie der Oberbegriff darüber stand. Super guter Kniff für mich, um den Blick nicht dahin schweifen zu lassen, was könnte passieren, was steht hier auf dem Spiel, sondern jedem einzelnen Spieler im Grunde dabei zu helfen, möglichst unverkrampft zu sein und einfach den nächsten Zweikampf zu sehen, den nächsten Pass zu sehen, den nächsten Abschluss zu sehen und eben nicht, um Gottes Willen, wir können vielleicht in die Bundesliga aufsteigen, in einer Woche, in 2 Wochen oder sonst was. Und das finde ich einfach großartig, weil das zeigt mir, dass hier über die 90 Minuten hinaus auch gedacht wird, nicht nur in welche Taktik braucht es, sondern vielleicht auch welche Kniffe psychologischer Natur, wie kann man eine Blockade aufbrechen? Denn dass unsere Mannschaft Fußball spielen kann, das wissen wir. Aber dass da eine Blockade war, dass das nicht rein damit zu erklären ist, dass man in der einen Woche den Fuß besser kalibriert hat als in der anderen, das ist ja vollkommen klar. Und das hat mir wahnsinnig imponiert, wie hier eine ganzheitliche Herangehensweise an dieses Spiel genommen wurde, wie die gesamte Mannschaft auf diesem Weg mitgenommen wurde. Und dann Und dann machen wir einen Haken dran hinten, wie jeder Einzelne, der auf dem Platz war, der neben dem Platz war, der am Platz war, Teil des Ganzen war und dieses Ding mitgetragen hat und das mitgefeiert hat. Fand ich großartig zu sehen. Ich habe mich lange nicht mehr so ganzheitlich über einen Auftritt des HSV gefreut.
Ja, Lars hat eigentlich schon alles gesagt, habe ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer, dass es eigentlich schon für mich bei der PK losging, die mir auch extrem gut gefallen hat von Merlin Polzin. Ich finde ihn manchmal ein bisschen zu zurückhaltend in den PKs. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Feuer wünschen. Aber in dieser PK war das Feuer da. Da waren ja direkt die Ansagen und er hat direkt erzählt, was Sache ist und wie er sich das vorstellt und wie sie das machen werden und dass man ruhig bleiben soll. Er war angezündet, aber trotzdem sachlich. Und das ist etwas, was nicht viele Menschen und viele Trainer, finde ich, hinkriegen. Aber Merlin Polzin schafft das oft, dass er, man merkt, dass er für die Sache brennt. Man merkt auch, er kommt immer sympathisch rüber, aber trotzdem ist da diese gewisse Sachlichkeit dahinter. Und das ist etwas, was ich, da habe ich größten Respekt vor. Das finde ich stark an Merlin Polzin, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, geht mir genauso wie Lars. Also ich habe mich selten so sehr in letzter Zeit von diesem über einen HSV-Sieg gefreut. Das war auch einfach extrem wichtig.
Ja, ich möchte auch nochmal Merlin Polzin zitieren. Schön, dass wir hier zu dritt irgendwie die gleiche Idee haben. Wir wussten, hat er gesagt, dass es extrem anspruchsvoll ist, gegen Darmstadt zu verteidigen. Da habe ich eine Mannschaft gesehen, die sich mit allem, was sie hat, reingeworfen hat. Und der entscheidende Satz ist folgender. Es ging weniger um den perfekten Fußball, sondern wir wollten einfach wettkämpfen. Und genau das hat die Mannschaft und Merlin Polzin, das haben sie geschafft, in diesem Spiel, in dieser Phase der Saison, sich wieder diese Tugend anzueignen, sich dem Druck zu stellen. Das ist beeindruckend. Natürlich vorne abgezockt, wie man als Aufstiegsfavorit eben spielen muss, auch mit der Qualität im Kader. Aber genau darauf kommt es jetzt an, auf den Wettkampf jetzt. Du musst dir jetzt auch nehmen, was dir gehört und was du glaubst, was du verdient hast. Und zwar mit allen sportlich fairen Mitteln. Das hat die Mannschaft gegen Darmstadt einfach getan. Es war kein schönes Spiel. Die erste Halbzeit war optisch wirklich kein Leckerbissen. Und man könnte auch sagen, es sah so aus wie in den Wochen zuvor. Mit dem Unterschied, dass das Wollen, was wir der Mannschaft in den letzten Wochen trotz der schlechten Ergebnisse nicht abgesprochen haben, sich diesmal aber auf dem Platz gezeigt hat. Sie wollten es und sie konnten es positiv umsetzen. Und das ist einfach der Knackpunkt gewesen.
Merlin sagt hinterher, er habe mit seinem Team jedem einzelnen Spieler, Zitat, im Kader, einen persönlichen Plan mitgegeben und ausgearbeitet in dieser Woche, mit dem Hintergrund, dass Überzeugung mit gelungenen Aktionen wächst. Und diese Gier und dieser Wille und diese Leidenschaft, die war da. Aber es ist nichts gewachsen. Es konnte nicht aufgebaut werden auf ein kleines Erfolgserlebnis. Und das runterzubrechen, das war es einfach. Das, was schon da war, nicht erstickt und Luft zum Atmen gegeben, damit aus kleinen Erfolgserlebnissen, damit man diese überhaupt erstmal selber visualisiert. Das war's. Das war hier. Ja. Das fehlende Puzzleteil, vielleicht auch im Vergleich zu den Vorwochen.
Wenn man kitschig sein wollen würde, würde man sagen, Tag der Arbeit und der HSV hat Fußball gearbeitet.
Ja.
Und was ich noch in den Raum werfen möchte, ist, dass er ja nach dem Spiel gesagt hat, dass er der Mannschaft gesagt hat, ihr habt jetzt 2 Tage frei und die Mannschaft von sich aus gesagt hat, nein, wir wollen trainieren, um möglichst gut vorbereitet zu sein auf das Ulm-Spiel. Das schlägt ja auch nochmal an diese Kerbe, dass die Spieler fokussiert sind und jetzt wissen, worum es geht.
Ja, absolut. Und ich glaube, dann können wir einen Haken hinter dieses Spiel machen und wie gewohnt zum Abschluss der Spielanalyse den Man of the Match auflösen.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Also für mich ist es vollkommen gerechtfertigt, hier die Mannschaft samt Trainer als Einheit zu wählen. Das ist aber gemäß dem Reglement hier bei uns leider verboten. Daher müssen wir eine Individualwahl für eine Person durchführen. Und wie immer hören wir zuerst, wen Bürger auserkoren hat.
Da sind wir auch schon wieder beim Man of the Match angekommen. Und ja, eine Sache muss ich beim Spiel erstmal loswerden über die taktische Ausrichtung von Merlin Polzin. Ich glaube, der hat Alan von den HSV-Wichingern ein bisschen zugehört, denn das war die Alan-Taktik, überlass mal den Gegner den Ball, mal sehen, was die können. Und wenig Offensives kam raus. Ja, nicht unser bestes Spiel. Und dennoch bleibt es dabei, dass wir einen Spieler haben, der aus meiner Sicht den Unterschied macht momentan. Die meisten haben vielleicht schon erraten, dass ich natürlich auch dieses Mal wieder Ludovic Reis als Man of the Match nehme. Am Ball vielleicht liegt das Beste seiner Spiele, auch die unterliegenden Parameter zeigen, dass er nicht so viele gelungene Aktionen hatte, aber das, wie der die Mannschaft momentan antreibt, was der an Kilometer fertig macht, was der an Sicherheit verbreitet für die ganze Mannschaft und auch in einer schwierigen Situation auch öfters mal den Ball vor, auch mal hingeht, wo es richtig wehtut. Der wurde ein, zwei Mal richtig umgesetzt. Aber das ist halt ein Leader für mich, der dann auch in den entscheidenden Moment sich frei wühlt im Strafraum und die Ecke reinnickt zum 1-0. Und das war so wichtig, dass da hast du die Mannschaftserleichterung richtig gemerkt. Und deswegen für mich geht auch dieses Mal kein Weg vorbei an unserem Leader auf dem Platz. Das ist natürlich Ludovic Reis, mein Man of the Match.
So Lars, jetzt du.
Ich hatte hier ganz früh einen Namen stehen und das ist Miro Muheim, weil das ja auch so offensichtlich ist, was für einen Impact sein wieder zur Verfügung stehen auf die defensive Stabilität, aber eben dann auch auf unsere Gefahr bei Standardsituationen hat. Und dann habe ich mich mit dem Spiel nochmal auseinandergesetzt, genauer mit ein bisschen Abstand und bin zu einem anderen Man of the Match gekommen. Insofern lasse ich den Miro Muheim für euch hier liegen, den könnt ihr noch haben, wenn ihr wollt. Mein Man of the Match ist Sebastian Schonlau. Für mich ein absolutes Role Model, wenn es darum geht, Mannschaftssportler zu sein, Führungsspieler zu sein, Mannschaftskapitän zu sein. Er kommt rein in eine Partie, ohne sowohl mental als auch körperlich, im Sinne von aufgewärmt, darauf vorbereitet zu sein. Von der ersten Sekunde an strahlt er Souveränität aus. Von der ersten Sekunde an ist er präsent und ein Anker für die Mannschaft auf dem Platz. Er ist sofort da und das ist für mich der allerwichtigste Punkt, er nimmt sich nicht wichtiger als das Team. Er sagt im Interview hinterher, auch angesprochen auf seine jetzt Gelbsperre und dass er jetzt ausfällt im nächsten Spiel, es sei doch, Zitat, ohnehin nicht wichtig, ob er auf dem Platz sei oder irgendwo neben der Mannschaft. Er wisse schon genau, wie er der Mannschaft helfen kann in jeder Situation. Das ist für mich ein Kapitän und den nehme ich jetzt stellvertretend für eine kompakte, zweikampfstarke, gierige Defensivleistung und Grundordnung. Sebastian Schonlau.
Dann heb ich Miro Muheim auf und gebe ihm meinen Man of the Match. Einfach, er ist einfach, wir sind immer am Diskutieren, wer der wichtigste Spieler im HSV-Spiel ist. Mal sagen wir, es ist Elfhardli, mal sagen einige, es ist Meffert. Ich glaube, nach diesem Spiel lege ich mich fest, Miro Muheim ist der wichtigste Spieler.
Lass das nicht Birger hören.
Nee, das tut mir leid, aber er ist auch schon so ein bisschen so ein verkappter Spielmacher, dadurch, dass er immer so ins Zentrum zieht von links außen oder von seiner Linksverteidigerposition. Seine Ecken waren wie der erste Sahne, die er geschlagen hat. Und dann, das nach der Zeit, die er ausgefallen ist, wieder so rein und quasi ohne Abbruch wieder mit der beste Mann auf dem Feld. Oh. Und ich habe ihn früher nicht gemocht. Ne? Ich war bei Miro Muheim war für mich ein rotes Tuch. Und mittlerweile, ich liebe diesen Mann. Also wirklich, es ist so ein guter Fußballer geworden. Also deshalb mein Mann auf dem Match an Miro Muheim.
Ja, und auf meinem Zettel standen zuerst Schonlau und Muheim. Zu einem, weil Schonlau ein überragendes Spiel gemacht hat. Lars, du hast alles dazu gesagt. Und zum anderen, weil Muheim einfach der Mosaikstein war, der uns fehlte. Ganz klar. Aber ich habe vorhin in dem Take zum Gesamtspiel bewusst Merlin Polzin nicht erwähnen lassen. Denn ich habe mich für Merlin Polzin entschieden. Ich hatte nämlich Zweifel, und das habe ich auch hier geäußert, ob er diesem Druck mit seiner Unerfahrenheit gewachsen ist. Und in diesem Spiel, in seinen Aussagen vor dem Spiel, in den Maßnahmen in der Woche, die du eben auch gesagt hast, Lars, in den Aussagen nach dem Spiel, er hat meine Zweifel beseitigt. Er hat die richtigen Worte bei den Spielern gefunden. Die Spieler folgen seinen taktischen Anweisungen und das Spiel wurde deswegen gewonnen, weil Merlin Polzin in der Lage ist, dieser Situation Herr zu werden, diese zu beherrschen. Und das ist ganz, ganz, ganz sicher nicht der leichteste Job, sondern wahrscheinlich momentan der schwerste Job hier als Individuum, als Trainer. Und deswegen kann mein Man of the Match hier nur Merlin Polzin sein. Und bei unserer Hörerschaft haben wir ja zwei Zweikämpfe um die Top 3 im Endeffekt. Wir haben auf Platz 3 Emmanuel Ferrei, der mit 30 Punkten 5 Punkte vor Rens Fortibor Königsdörfer gelandet ist. Der ist dann Vierter. Und auf Platz 1 und 2 haben sich Muheim und Ludovic Reis duelliert. Am Ende Miro Muheim 78 Punkte vor Reis mit 63 Punkten. Der Man of the Match unserer Hörerschaft zum 32. Spieltag. Und bevor wir jetzt zum Spiel gegen Ulm kommen, noch zwei Dinge vorab. über die wir euch nochmal informieren oder in Erinnerung rufen wollen. Unsere Rückrundenspendenaktion wollen wir natürlich nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. Wir sammeln, ihr kennt es mittlerweile, pro Halbserie mit euch zusammen für 3 tolle Organisationen und orientieren uns an den Ergebnissen des HSV. Pro Punkt 50 Cent, pro Tor 10 Cent und als Bonus, den darf ich jetzt hier schon mal erwähnen, 1 Euro, wenn der direkte Aufstieg gelingen sollte. Aktuell stehen wir bei 28 Punkten in der Rückrunde und 31 Toren, das sind 17,10 Euro. Noch 2 Spiele, Aufstieg vor Augen, also legt doch schon mal gerne einen Betrag eurer Wahl beiseite, den wir dann nach dem Spieltag von euch wieder einsammeln, wie gewohnt. Wir spenden, wie auch schon nach der Hinrunde, an Discover Football, Pro Inklusion Hamburg e.V. und Kein Bock auf Nazis e.V. 3 Organisationen, die unsere Werte und die des HSV vertreten. Inklusion für die Stärkung von Frauen und Mädchen durch den Fußball und eben gegen Rechtsextremismus. Und zum anderen diskutieren wir natürlich auch über die Folge rund um die Rückrundenanalyse, welche wir natürlich mit dem oder der Gewinnerin unseres Tippspiels bei Kicktipp aufnehmen werden. Dort ist noch nichts entschieden und natürlich ist die Teilnahme freiwillig. Sollte also Platz 1 nicht wollen, fragen wir die Folgeplatzierten. Schaut gerne am Montag, also kommenden Montag, mal in die Ankündigung bei Kicktipp rein. Und jetzt, 33. Spieltag, Samstagabend, Flutlicht, Matchball. Und der Gegner kommt aus Ulm. Und dieser steckt voll im Abstiegskampf. Was das bedeutet, haben wir schon im Hinspiel erfahren, Lars. Denn das 1:1 war hart erarbeitet, nenne ich es mal.
Hart erarbeitet, hochgradig frustrierend und ja fast so ein bisschen desillusionierend, möchte ich sagen. Das war kurz vor Weihnachten. Wenn man sich daran zurückerinnert, das war noch zu einer Zeit, in der die Zukunft von Merlin Polzin alles andere als sicher war, dahingehend, dass er auch in der Rückrunde unser Trainer bleiben wird. Ich weiß nicht, ob wir im Dezember noch hier die Geister von Bruno Labbadia durch die Hamburger Presselandschaft haben wabern lassen und gefühlt auch zum damaligen Zeitpunkt sich Stefan Kunz nicht immer glücklich verhalten hat, medial mit Aussagen, die für mich, das haben wir auch hier gesagt, nicht immer zueinander gepasst haben. Auch das ist etwas, was sich, wie ich finde, seit dem Jahreswechsel, seit der Festlegung auf und dem Vertrauens für Merlin Polzin deutlich verbessert hat beim HSV. Kurzum, ich habe mir nicht mehr allzu viel angeschaut von diesem Spiel in Ulm damals. Lasse, du warst vor Ort im Donaustadion, es geht 1:1 aus. Daniel Al-Fadli kassiert eine, wie ich finde, dämliche gelb-rote Karte, völlig unnötig. Am Ende hätten wir es irgendwie gewinnen können, aber wir hätten es auch irgendwie verlieren können. Es war ein ätzendes Spiel, wo mir die Einstellung der Mannschaft gar nicht gepasst hat. Das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht zum damaligen Zeitpunkt. Diese Nichtleistung des Teams, nachdem eigentlich diese, ich möchte jetzt sagen, Liebesbekundungen in Richtung Merlin Polzin ja vorher schon gekommen waren. Das war sehr, sehr schwer einzuordnen. Was bleibt von der Leistung, war keiner angetan. Lasse, ich habe mitgekriegt, dass du vor allen Dingen kulinarisch von der Domstadt Ulm, beim Ulmer Münster, sehr angetan warst. Nando, über Kulinarik brauchen wir mit dir nach deinem kleinen Ausflug nach Österreich auch nicht anfangen, wo es dem Vernehmen nach ja jetzt Schnitzel und Cordon Bleu gab. Lass uns also jetzt zum Matchball, zu Fischbrötchen und Bier in Volkspark zurückkehren und uns darauf konzentrieren.
Machen wir. Oh Mann, war das lecker. Also, Ulm hat im Winter nochmal nachgelegt für den Abstiegskampf. Und da ist auch ein Spieler dabei, um den sich einige Gerüchte rund um einen möglichen Transfer zum HSV ranken im Winter 2023 lasse. Der ist zwar nicht gekommen, aber es ist schon ein interessanter Name.
Ja, die Auswärtsfahrt nach Ulm würde ich allen ans Herz legen. Ihr habt alles schon erwähnt. Auch für FußballromantikerInnen ist das so ein bisschen, das Stadion, glaube ich, so ein bisschen, hat Raum für feuchte Träume, würde ich behaupten. Also es ist schon sehr old und old school und wie gesagt, Kulinarik brauchen wir nicht drüber reden, sehr schöne Stadt Ulm, aber wir werden diese Auswärtsfahrt hoffentlich nicht antreten müssen nächstes Jahr und der Spieler, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass das nicht passiert, aber dann über andere Wege beim Gegner jetzt gelandet ist, ist Oliver Batista Meyer, der ist von Dynamo Dresden gekommen, der war nämlich zu Dresden gewechselt anstatt zu uns, von Verl, glaube ich, damals. 150.000 Euro, spielt eigentlich auch eine ganz gute Saison tatsächlich mit, was hat er, glaube ich, 14 Spiele hat er gemacht und ich glaube 3 Tore, 3 Vorlagen. Das ist nicht schlecht tatsächlich. Und ansonsten haben wir auf der Zugangsseite noch Dennis Dressel vom Grazer AK, spannen wir den Bogen zu Österreich, im zentralen Mittelfeld und Robert Leipertz von Magdeburg, der kam per Laie im offensiven Mittelfeld, der 32-Jährige. Abgänge lasse ich jetzt mal weg, weil das sind keine Spieler, die irgendjemand irgendwas sagen und irgendwie aussagekräftig sind. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler, aber muss ich jetzt hier nicht erwähnen. Tatsächlich zieht die Folge nur in die Länge. Wenn ich jetzt auf die Verletztenliste gucke, ist da ein Spieler, der ausfällt, das ist Johannes Reichert. Der ist Innenverteidiger, auch Kapitän normalerweise der Mannschaft. Der fällt seit 17.04. aus und das ist ungewiss. Also es kann sein, dass er gegen uns spielt, es kann auch sein, dass er nicht gegen uns spielt. Also das weißt du niemand. Ich habe auch im Internet nichts dazu gefunden, wie lange er jetzt noch ausfällt. Spieler, die ich jetzt nennen würde als Players to Watch, wäre ein Spieler, der ihn quasi ersetzt als Kapitän. Das ist Philipp Strompf. Das ist ein Innenverteidiger, der vielen gefällt. Das ist so ein Oldschool-Innenverteidiger, eher robust, wie man sich so bei Ulmer vorstellt in der Innenverteidigung, 27 Jahre. Es gibt auch Gerüchte, dass der eventuell zu Kaiserslautern wechselt. Also ist ein Spieler, der auch durchaus bei einigen Mannschaften auf dem Radar ist. Dann haben wir, wenn wir in die Offensive gehen, Semir Telalovic, der Stürmer, auch kein schlechter, 27 Spieler, 11 Tore. Keine Vorlage, aber eher so der Finisher tatsächlich. Auf den muss man aufpassen. Dann haben wir Moritz Krattenmacher. Der ist von den Bayern ausgeliehen, auch ein großes Talent. 3 Tore, 8 Vorlagen tatsächlich. Neben Batista Meier, den wir eben schon genannt haben. Und dann haben wir noch einen Spieler, den ich auch noch ganz interessant finde. Das ist Max Brandt. Der hat als einziger Spieler von Ulm laut Kickernote eine Bewertung von unter 3. Ich glaube 2,93 oder so. Im zentralen Mittelfeld, defensiven Mittelfeld, wie man es nennen möchte. Also wie gesagt, notenbester Spieler der Mannschaft. Und das ist eigentlich für sein Alter mit 23 Jahren auch eine Leistung tatsächlich, da in so einer Mannschaft der notenbeste Spieler oder Kicker zu sein.
Ja, absolut. Und bevor wir zum Trainer von Ulm kommen, habe ich hier gerade live Grüße an uns bekommen von Marc. Liebe Grüße zurück. Der freut sich total auf die Folge und das heißt wie Frittenfett auch auf Samstag, hat er mir gerade geschrieben. Also liebe Grüße an Marc, der uns schon seit Ewigkeiten ganz treu ist. Also zum Trainer von Ulm, Thomas Wörle, der langjährige Erfolgstrainer der Spatzen, der ist nämlich nicht mehr da. Im März 2025 trennte sich Ulm von ihm, als man nach dem 25. Spieltag mit 19 Punkten auf dem vorletzten Platz stand und jeweils 4 Punkte Rückstand auf den Relegations- und ersten Nicht-Abstiegsplatz hatte. Unter dem neuen Trainer Robert Lechleiter sind es nun 3 Punkte auf den Relegationsplatz und 6 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz. Also viel besser sieht es nicht aus. 7 Spiele, 10 Punkte, 8-8 Tore. Das ist jetzt nicht der erhoffte Effekt, auch wenn Ulm zumindest Magdeburg schlagen konnte am 29. Spieltag. Taktisch spielt Ulm sehr kompakt im 3-4-1-2, setzt natürlich auf das Umschaltspiel. Unterschätzen darf man nicht das hohe geschlossene Pressing. Ulm muss und will auch offensiv agieren ohne den Ball, ist sehr stark und aggressiv im Zweikampf und attackiert vorne mit den beiden Spitzen sehr direkt im Strafraum. Es fehlt einfach der offensive Ertrag. Die Spielidee ist Darmstadt ähnlich, aber eben ohne die offensive Power, denn die haben nur 33 Tore geschossen. Aber darauf wird es am Samstag im Volkspark, glaube ich, nicht wirklich ankommen lassen. Ulm muss gewinnen, muss volles Risiko gehen. Es wird eine Frage des Drucks und der Nerven. Denn bei einer eigenen Niederlage könnte der Abstieg besiegelt sein. Und Ulm wird das bereits vor dem Spiel wissen. Münster spielt Freitagabend zu Hause gegen Hertha, Braunschweig am Samstag in Elversberg. Und der Druck könnte auf Ulm eben noch viel größer sein, wenn beide Konkurrenten punkten.
Ja, ich denke, Ulm wird nicht lachend in die Kreissäge rennen. Also sie werden nicht mega offensiv agieren, weil sie wissen, dass der HSV, wenn sie versuchen, offensiv gegen den HSV zu agieren, einfach besser ist. Das werden sie nicht tun. Aber sie dürfen sich eigentlich auch nicht hinten reinstellen, wie du gesagt hast, weil sie müssen eigentlich fast punkten, weil Münster und Ulm spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Das ist ja diese super krasse Situation. Ja. Und wenn Münster gewinnt, muss Ulm ebenfalls gewinnen, sonst sind sie abgestiegen. Das würde uns, denke ich, entgegenkommen, weil dann muss Ulm aufmachen. Und wie ich es eben gesagt habe, wenn beide Mannschaften offensiv spielen, werden wir gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Beim Unentschieden von Münster könnte Ulm, wenn sie bei uns gewinnt, 33-32 ziehen, also ein Punkt dahinter sein. Und bei einer Niederlage von Münster könnten sie, wenn sie gewinnen, mit 32-32 und fast gleicher Tordifferenz gleichziehen. Also ich glaube, es kommt viel drauf an, wie Münster spielt, wie Ulm bei uns agieren wird. Aber sie werden, denke ich, wie gesagt, sich nicht verstecken, nicht komplett anlaufen, aber auch nicht komplett sich hinten reinstellen, weil sie müssen eigentlich mindestens einen Punkt holen.
Ja,
Ich glaube,
um es nicht aufs letzte Spiel in Münster ankommen lassen zu müssen. Ja, sorry.
Wenn man sich die Ausgangslage mal anguckt, dann wird es ja immer auf das letzte Spiel ankommen in Münster. Kann ja eigentlich passieren. Stimmt, ja. Kann ja passieren, was will. Und richtig ist, dass Ulm unter Umständen mit dem Rucksack ins Spiel gehen wird, im Volkspark gewinnen zu müssen, ansonsten abgestiegen zu sein. Das stimmt schon. Aber auch sonst kann es und wird es für SSV Ulm darum gehen, Punkte zu sammeln. Eigentlich egal, wie Münster gespielt hat. Denn der Best Case, der passieren könnte, ist, je nach Ergebnis in Münster, dass Ulm sogar auf den Relegationsplatz springt mit einem Sieg bei uns und damit sozusagen mit einem Unentschieden die Klasse halten kann am letzten Spieltag. Das sind alles so viele Konjunktive und hätte, wäre, wenn's. Es ist eigentlich egal. Für Ulm ist jeder Punkt im Zweifel Gold wert am Ende des Tages und deswegen glaube ich nicht, dass die Ergebnisse vom Tag allzu viel ändern. Je aussichtsloser die Situation für Ulm scheint, also ich sage jetzt mal, Münster gewinnt gegen Hertha am Nachmittag oder am Freitag, glaube ich schon, dann ist der Rucksack, den Ulm aufhat, vielleicht auf den ersten Blick besonders schwer. Wir müssen gewinnen, ansonsten sind wir abgestiegen. Aber spätestens dann glaubt doch da von außen niemand mehr dran. Und das ist ja häufig so, dass Mannschaften, die sich des letzten Drucks, der letzten Chance eigentlich entledigt sehen, plötzlich befreit aufspielen können. Insgesamt halte ich, unabhängig von der Tabelle, an dem vorletzten Spieltag so eine Mannschaft für mordsgefährlich für den HSV. Auch wenn man das einzeln auf die einzelnen Spieler runterbrechen kann, auf die Größe des Vereins runterbrechen kann, auf den Etat runterbrechen kann und immer zum Ergebnis kommt, wenn es normal läuft, gewinnt der HSV das Spiel. Aber es ist kein normales Spiel. Es ist für den HSV kein normales Spiel und es ist für Ulm kein normales Spiel. Dieses Spiel hat eher den Charakter eines Pokalspiels als eines Ligaspiels. Und deswegen glaube ich, ist für die Herangehensweise vom SSV Ulm vollkommen egal, wie die anderen Spiele ausgehen.
Ja, also ich glaube auch, Ulm wird alles auf dem Platz lassen, unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz. Die wollen einen Sieg, den brauchen sie. Und sie haben im Hinspiel gezeigt, dass sie uns wehtun können. Also darauf wird Ulm auch setzen. Und eben auch auf den Druck, der auf dem HSV lastet. Also ich sehe halt in Ulm eine Mannschaft, die ähnlich spielt wie Darmstadt aus taktischer Sicht und die werden sich der gleichen Mittel bedienen. Und sie haben gesehen, dass man uns damit auch stressen kann, wenn wir nicht so einen Tag erwischen wie in Darmstadt. Also der einzige Unterschied ist, dass das Ergebnis für Ulm eben eine riesige Rolle spielt. Für Darmstadt ging es im Grunde um nichts. Aber trotzdem, Ulm wird super unangenehm sein, denn natürlich sind Druck und Nerven auch ein Thema beim HSV, denn der ist auch bei uns immens. Im Grunde erwarten alle den Aufstieg im Heimspiel. Es ist angerichtet, es ist der ersehnte Matchball und ja, natürlich kann die Mannschaft das auch noch am letzten Spieltag machen und es kann auch sein, dass der Spieltag wieder einmal total für uns läuft. Aber Lars, am Ende geht es ja wirklich unabhängig von Ergebnissen oder der personellen Aufstellung ohne Schonlau, eventuell ohne Hatzi Kadunic, zu dem es jetzt noch kein Update gibt. Es geht einfach am Samstag für den HSV, erreicht das Saisonziel zu Hause.
Total. Pokalspiel. Das ist ein Spiel, es geht weiter oder du bist gefühlt erstmal raus. So, das geht für beide Mannschaften. Und ja, der Blick und der Hoffnung auf das, ich sag mal, Mitspielen der Konkurrenz ist jetzt, zumindest meine Wahrnehmung, so dermaßen überstrapaziert. Und auch wenn man schon das vor einer Woche und vor zwei Wochen schon gesagt hat, es passiert trotzdem weiterhin. Darf es lieben gerne. Versteht mich nicht falsch. Ich erfreue mich weiter an ganz, 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 ganz mannigfaltigen Remis in dieser Liga im Vorfeld zu unserem Spiel, so wie in den letzten Wochen. Aber das kann es nicht sein. Es ist unser Matchball. Und der Ball liegt da für uns bereit im Volkspark vor uns zu Hause. Und das ist das, worauf es auch für uns ankommt. Auch für uns sollten die anderen Ergebnisse, ich weiß, das ist absoluter Konjunktiv, vollkommen egal sein. Mir haben gut gefallen die Worte, ich glaube, es war Meffo, nach dem Spiel jetzt in Darmstadt, der so ein bisschen in Richtung des gesamten Umfelds des HSV gesagt hat, nicht eine Euphoriebremse war, aber durchaus mal dafür sensibilisiert hat, dass das ein Spiel ist, was eben auch noch gespielt werden muss. Also so ein bisschen verteilt mal bitte das Fell des Bären nicht, bevor er erlegt ist. Und wir haben noch diesen einen Schritt zu gehen, wie Bobby Glatzel es nach dem Spiel in dem tollen Video, was der HSV auch auf seine Social-Media-Kanäle gestellt hat, richtig sagt. Es ist mit Abwarten nicht getan. Wir werden jetzt nicht aufsteigen durch Zeitablauf, sondern wir müssen diesen einen letzten Schritt jetzt noch gehen. Und das kann ein sehr mühsamer Schritt werden. Das kann auch ein sehr zäher Schritt werden. Und das kann auch ein Schritt werden, der vielleicht erstmal einen Rückschlag gibt. Wer weiß, vielleicht liegen wir nach 5 Minuten 1-0 hinten, keiner weiß warum. Und die Feierstimmung ist erstmal so ein bisschen im Keim erstickt im Volkspark. Alles ist möglich. Aber die Resilienz, die die Mannschaft jetzt in Darmstadt gezeigt hat, gegen einen gierigen, bissigen Gegner, gegen all die vielen, ich möchte fast sagen, millionenfachen Blicke aus ganz Deutschland, die nur darauf warten, wie verkackt der HSV ist denn dieses Mal. Die Art und Weise, wie damit so umgegangen wurde jetzt in Darmstadt, ist das, was mich einfach daran glauben lässt, dass wir diesen letzten Schritt gehen werden. Ich glaube daran, dass wir in einem Heimspiel gehen werden. Und im Zweifel glaube ich, wenn das mit dem Heimspiel nicht klappen sollte, dass wir ihn im Zweifel in Fürth gehen. Das ist vollkommen egal. Wir werden ihn gehen. Davon bin ich super überzeugt. Mein Gefühl ist aber, und ich hatte vor dem Spiel jetzt in Darmstadt euch intern das mal gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in dieser Mannschaft dieser Ketchup-Effekt noch schlummert nach den letzten Spielen. Wenn sozusagen sich so ein Pfropfen einmal löst, dann kommt's raus. Und zwar richtig doll. Und jetzt gewinnen wir 4-0 in Darmstadt. Vielleicht kann man als Außenstehender sagen, war vielleicht ein Tor zu hoch, gemessen am Spielverlauf. Geschenkt. Da war der Ketchup-Flaschen-Effekt. Und wie sagt man so schön, wenn's läuft, wenn's flutscht, dann lass laufen, ne? Insofern, nichts lieber als das. Aber wer so eine Ketchup-Flasche mal zurück in den Kühlschrank gestellt hat, das heißt dann nicht, dass es beim nächsten Mal einfach sofort losläuft, sondern im Zweifel müssen wir geduldig sein. Ist ein Appell an alle und uns gegenseitig stärken und aufbauen und uns über kleine Dinge freuen, Stück für Stück, so wie die Mannschaft es uns in Darmstadt auf dem Feld vorgelebt hat. Dann schlagen wir Ulm und dann steigen wir auf am Samstag.
Was soll ich dazu noch groß sagen? Du hast eigentlich fast alles gesagt. Also die Stimmung wird, glaube ich, krass werden, wenn man sich an das Relegationsspiel erinnert, da gegen Stuttgart, als da das 1-0 gefallen ist, da ist das Stadion fast explodiert.
Und das lauteste Tor des HSV, ne?
Sonny Kittel.
Keiner zieht wie Sonny Kittel.
Keiner zieht wie Sonny Kittel. Ich denke mal, die Stimmung wird ähnlich sein, weil die Leute auch direkt alles geben werden, um die Mannschaft anzufeuern. Ja, aber es kann natürlich auch, da gebe ich euch recht, auch in dem Moment so die Mannschaft so ein bisschen lähmen, weil halt dieser Druck auf ihn lastet, jetzt nicht die Party zu versauen und das irgendwie alles auf auswärts in Fürth aufzuschieben. Das ist ein reeller Faktor, der existiert, den braucht man nicht wegdiskutieren. Da wollen wir jetzt auch nicht romantisieren. Aber hättet ihr mich vor dem Spiel gefragt, vor dem Darmstadt-Spiel, hatte ich ja wieso super schlechte Karten. Ich habe wirklich nicht dran geglaubt, aber mittlerweile nach diesem Darmstadt-Spiel, gerade eben, weil wir diesen Widrigkeiten so widerstanden haben, auf diese Art und Weise, auch durch das Trainerteam, habe ich eigentlich ein echt gutes Gefühl. Also ich glaube, wir ziehen das und wir ziehen es auch schon gegen Ulm. Aber ich bin auch bei Meffo, es kann wieder so ein Ketchup, also so ein Kaugummiartiges Spiel sein, wo man echt lange warten muss, bis dann, wie Lars gesagt hat, die Ketchup-Flasche sich öffnet und sich dann unsere Freude ergießt. Aber das ist tatsächlich, ja, das kann passieren, aber ich bin guter Dinge, dass der HSV gewappnet ist, diesem Druck in diesem einen Spiel endlich mal zu widerstehen.
Ich wiederhole jetzt noch einmal, was du vorhin gesagt hast, Lasse, weil ich das hier in meinen Notizen stehen habe, und zwar die Worte von Miro Muheim. Wir freuen uns auf das Heimspiel, wollen aber nichts Wildes machen, sondern einfach bei uns bleiben. Wir wollen uns so vorbereiten, wie wir es die ganze Saison über gemacht haben. Und deswegen hatte die Mannschaft diesen extra freien Tag eben abgelehnt und will die normalen Abläufe. Und ich sag's, wie es ist, wir müssen es jetzt zu Ende bringen. Und ich sage jetzt etwas, wofür ich mindestens von 2 Menschen, nachdem sie den Podcast gehört haben, sehr böse kritisiert werde und sie mir die Schuld geben, wenn es nicht klappt. Samstagabend, auch wenn die Konkurrenten gewinnen sollten, wird unsere Mannschaft zu Hause die Operation Rathausmarkt erfolgreich beenden. Für mich gibt es da keinen Zweifel. Wir gewinnen das und wir sind nach Abpfiff des Spiels Bundesligist. Warum? Weil die Mannschaft es will und weil sie es umsetzen wird. Ich habe da einfach keinen Zweifel. Wir hatten diese Chance noch nie. Wir hatten noch nie einen Matchball. Jetzt haben wir 2 und wir verwandeln den ersten. Was ich Samstag in Darmstadt gesehen habe, reicht mir für diese Zuversicht. Ich glaube, dass der Druck am Samstag die Mannschaft beflügeln wird. Es wird nämlich wirklich nicht um taktische Finessen gehen. Es geht einzig und allein um die Emotionen, welche die Spieler bereits in kleiner Form gefühlt haben vor dem Auswärtsblock in Darmstadt. Das Gefühl, wenn du ein Tor machst und das Stadion komplett eskaliert. Und das ist doch genau das Gefühl, was du als Spieler haben willst. Denn nach Abpfiff wird sich das so vervielfältigen. Das ist ein unvergesslicher Rausch und es ist genau dieses innere Hochgefühl, für das die Profis Leistungssport vor so vielen Fans betreiben. Wenn es in dem Moment darum geht, der Held zu sein oder die Helden zu werden, Und ich selbst erwische mich dabei, wie ich daran denke, wie es mich umhauen wird, wenn es passiert. Und tatsächlich wünsche ich mir sogar, und das ist total krank, dass die Konkurrenz auch gewinnt, damit wir nicht auf der Couch aufsteigen. Denn ich denke,
das fände ich auch blöd. Ich bin da bei dir tatsächlich.
Ich denke, wir haben das alle verdient, dass wir im eigenen Stadion erleben mit allem, was zu dieser Aufregung gehört. Nämlich die komplette Emotion des Aufstiegs mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters im Volkspark. Und da habe ich so Bock drauf und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft das jetzt am Samstag nicht hinbekommt. Ich kann es nicht, ich will es mir nicht vorstellen. Ich möchte jetzt ganz felsenfest einfach daran glauben und sagen, ja, wir ziehen das Ding jetzt am Samstagabend. Das ist einfach so. Da bin ich jetzt einfach mal super optimistisch und sage, bereiten wir uns doch einfach darauf vor und lass uns doch einfach daran glauben, wir ziehen das jetzt am Samstag.
Nur manifestiert den Aufstieg.
So soll es nämlich sein. Und ich meine,
dann habt ihr mir gut zugehört in der letzten Woche.
Ja. Machen wir immer, Lars. Machen wir immer.
Puh, Lars.
Danke. Aber es sind halt noch zwei Spiele. Und natürlich können jetzt am Wochenende diverse Entscheidungen fallen. Erstmal verabschieden wir den SSV Jahn Regensburg, denn diese stehen als Absteiger fest. Und wir bleiben natürlich auch bei uns und unserer Podcast- ja, wie soll man das nennen, unser Podcast abläufen. Lars, du hast das Heft des Handelns in der Hand. Was schauen wir uns neben dem HSV denn am Wochenende an, damit wir uns ein bisschen ablenken vom Samstagabend?
Ich werde Sonntag kein Spiel gucken können. Als Vorwarnung.
Ach Mist.
Ja, gib Relives, gib Relives und Zusammenfassung.
Also, jetzt, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ja, ich sagen, was ich euch da gebe. Nein, weil ich möchte euch einen Gefallen tun. Wie immer.
Ich weiß, wo ich hin muss.
Und deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, nach dem, was du gerade gesagt hast, Nando, ob ich dir einen Gefallen damit tue, wenn ich dir sage, ich möchte, dass du am Samstagmittag Elversberg gegen Braunschweig.
Ah, fuck me. Ich wusste es.
Alternativ steht hier Regensburg gegen den KSC für dich am Sonntag zum Runterkommen. Nein. Nein, nein.
Gerade nach Hause kommen.
Nein, ich würde gerne, dass du dir für den Fall, dass uns eine dieser Mannschaften irgendwie nochmal interessieren sollte in dieser Saison, Elversberg und Braunschweig am Samstag anschaust.
Gut, mach ich. Danke sehr.
Lasse, für dich Paderborn und Magdeburg.
Ui.
Das ist ein Spiel, da steht Mann des Volkes drauf, wird Mann des Volkes drin sein. Das ist genau das Richtige für dich. Du wirst es mit Ruhepuls am Samstag gucken. Ich bin felsenfest davon überzeugt.
100%ig, ja.
Und ich schaue mir nochmal den Club an, gegen den 1. FC Köln am Freitagabend. Nando, das wäre nichts für dich gewesen, weil ich zitiere dich mal, der 1. FC Köln ist mir egal, ich schaue nur auf Platz 3. Brauchte ich dir also nicht zu geben. Und dann bleibt ja für Bürger tatsächlich nur am Sonntag der Jahn und der KSC.
Stark. Bürger macht die Farewell-Tour des Jahn. Hier werden meine Internas ausgeplaudert und das wird eine nervenaufreibende Woche bis zum Spiel. Aber so soll dieser tolle Sport auch sein. Und wer weiß, ob wir am Montag hier nicht sogar über zwei Aufstiege sprechen, ne? Unsere HSV-Frauen sind einen Sieg vom Aufstieg in die Frauen-Bundesliga entfernt. Können dies am Sonntag zu Hause gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg perfekt machen.
Das ist richtig. Und auch sie haben analog zu Ulm und Münster ja im Zweifel dann am letzten Spieltag
auch
das
noch
große Duell gegen den SV Meppen. Möge es um die goldene Ananas gehen.
Genau. Also es kann das Aufstiegswochenende für den HSV werden und wir glauben ganz fest daran und entsprechend an eine emotionsgeladene Folge am kommenden Montag. Und laut Medienberichten würde sich auch der Vertrag von Merlin Polzin als Chefcoach automatisch bis 2026 verlängern im Fall des Aufstieges. Es könnte eine märchenhafte Folge am Montagabend hier im Volksparkgeflüster, verdammte Axt, werden. Also, wir sind aufgeregt. Bis dahin, bleib gesund und
bisschen.
Nur der HSV.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting, ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.